Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000 für alle, die im Sportfachhandel mehr bewegen wollen. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und gemeinsam werfen wir regelmäßig einen Blick auf das, was den Markt bewegt. Fachwissen, Trends, Insight und ganz konkrete Tipps für euren Verkaufsalltag. In diesem Podcast geht es nicht nur ums Zuhören, sondern ums Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitgestalten. Hört gerne rein in zurückliegende Folgen und abonniert am besten direkt den Podcast. Ja, so viel zur Eigenwerbung. Und heute, ja, für die heutige Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Es ist Thomas Daniel, er ist Verkaufsleiter national bei Tatonka, und mit ihm möchte ich über die aktuellen Herausforderungen im Outdoor-Fachhandel sprechen und natürlich auch auf das, was Tatonka ausmacht. Wie sieht ein gutes Sortiment aus? Wie verändert sich das Handelsumfeld? Welche Serviceleistungen sind wichtig? Ein paar der Themen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Ralf.
Ja, danke für deine Zeit. Es ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass du Zeit hast. Es waren zurückliegend in den letzten Wochen. Dieser Podcast erscheint im Juli, und wir haben uns zuletzt gesehen auf der Outdoor-Messe in Mainhausen. Anschließend, so haben wir jetzt gerade im Vorgespräch auch nochmal festgestellt, waren wir beide auf der Eurobike. Wollen wir doch mal ein bisschen zurückblicken. Wie waren die Messen so?
Ja, ganz generell, der Juni ist natürlich immer so Hotspot im Verkauf für das nächste Jahr. Und fangen wir mal mit der Outdoor-Experts-Messe an im Bereich der Sport 2000. Ja, das muss man schon sagen, das hat sich über die letzten Jahre auch schon abgezeichnet. Das ist die Messe, auf der man als Lieferant und ich glaube auch als Einkäufer sein muss, wenn man für in Deutschland einkauft. Mit dem Bedeutungsverlust der Outdoor bei ISPO, der dieses Jahr dann in der Absage gegipfelt hat, ist das eigentlich der Platz, wo man Produkte sehen kann, wirklich am Produkt arbeiten kann, speziell händlerfokussiert eben die Sachen zu sehen sind, ohne großes Drumherum in Sachen Marketing, fokussiertes Arbeiten am und mit dem Produkt, und von daher für uns als Verkäufer natürlich auch unverzichtbar. Das ist der Place to be, ganz klar.
Mhm. Bisschen anders. Kannst du es an der Stelle ein bisschen spezifizieren? Also warum ist das aus eurer Sicht so?
Naja, der Großteil der Outdoor-Spezialisten, oder Sport 2000 sagt es ja Outdoor-Experts, was sicher auch richtig ist, ist eben in dem Verband organisiert, ganz klar. Und wir haben da mittlerweile, ich glaube, um 155, 156, lagert mich nicht fest, Mitglieder, die in dem Bereich tatsächlich am Start sind, von denen ist wirklich ein sehr großer Teil auf der Messe eigentlich, es gibt nicht so viele, die da Nein sagen. Wir haben da extrem gute Besuche, der Stand ist immer voll. Das ist für uns der erste oder mehr oder weniger der erste Kontaktpunkt, wo die Produkte dann zu sehen sind für die Einkäufer. In einigen Fällen sogar auch das kommt vor, wird tatsächlich gleich am Stand geschrieben, was natürlich noch toller ist, wenn auch nicht die Regel. Das, denke ich, ist halt hier ganz klar ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile. Und die Sport 2000 hat die Türen eben auch noch offen für, ich nenne es jetzt mal, potenzielle Mitglieder. ob die nur einem anderen Verband angehören oder ob die freie sind. Ja. Auch für die ist eben das mittlerweile, glaube ich, der Punkt, wo man am konzentriertesten das Marktumfeld in Sachen neue Produkte sehen kann. Natürlich gibt es noch regionale Showrooms und all diese Dinge, die sicher auch für viele Händler auch alleine funktionieren. Aber nebenbei auch der Austausch mit Kollegen, mit Lieferanten, das, was früher eben auf einer Outdoor in Friedrichshafen oder in Teilen eben auch auf den ISPO, Outdoor bei ISPO Geschichten getätigt werden konnte, das hat sich eigentlich dahin verlagert. Ja, wenn man den Gesprächspartner ins Auge gucken will, dann ist das der Platz, wo man hin muss, momentan. Ist so.
Ich habe mit Tim Warnel und mit Katja Mendel auch in diesem Podcast gesprochen und mir auch ein bisschen so auf die aktuelle Lage im Outdoor-Fachhandel geschaut. Das war im Rahmen der Outdoor-Messe in Mainhausen, dass ich das Interview geführt habe. Das haben wir auch als Video aufgenommen. Schaut also da auch gerne nochmal rein. Und es ist so, dass ich dann Tim gefragt habe und er sagte, naja, also die Stimmung auf den Gängen ist anders als in den Büchern. So, würdest du dem zustimmen?
Ja, natürlich würde ich dem zustimmen. Also nachdem, ich sage jetzt mal auch Umsatzhigh für viele Outdoor-Lieferanten und auch für die Läden in den Nachwehen Corona, wo halt viele Leute den Bedarf gespürt haben, ich muss raus, ich brauche dafür dieses, ich brauche dafür jenes, ist es schon so, dass man muss auch sagen, aus unserer Warte zumindest erwartungsgemäß natürlich auch gewisse Nachfrage Levels zurückgegangen sind. Und das ist nie eine schöne Nachricht auf so einer Messe oder in den Zahlen sieht man das eben. Die Frage ist hier, wie ist der einzelne Händler, wie ist der einzelne Lieferant mit der Erwartung umgegangen? War die Erwartung auf steiles Wachstum immer weiter? Oder ist man im Vorwege in der Planung, hat man gesehen, okay, also das ist ein ungewöhnlicher Zustand und den müssen wir auch für die Zukunft einplanen. Und je nachdem, wie das gelaufen ist, denke ich mal, fällt der Blick auf die Zahlen entspannter oder weniger entspannt.
Wie entspannt fällt er denn bei dir aus?
Bei mir fällt er relativ entspannt aus. Wir waren sicher bei denen, die aufgrund der Situation, ich sag mal, eigene Fertigung, die Hand ganz eng an allen logistischen Prozessen, gehören wir sicher zu den Marken, die im Outdoor-Bereich aus den oder während der schwierigen Zeiten ausgelöst durch die Pandemie eher schnell und in relativ großem Ausmaß Vorteile ziehen konnten. Und es ist uns auch gelungen, wenn ich so im Rückblick auf die Umsatzzahlen gehe und auch auf die Mengen, die wir verkaufen, auch das muss man natürlich betrachten, Preise sind gestiegen, dass wir vieles von dem, was wir da uns erarbeiten konnten, nennen wir das mal so, dass wir vieles von dem auch noch nicht wieder abgegeben haben. Also wir sind auf einem gesunden Niveau. Selbstverständlich ist es aber auch so, dass unsere Kapazitäten in Vietnam momentan mehr hergeben würden als das, was gerade geordert wird. Das ist auch klar. Ja, also auch wir sind nicht so, dass wir sagen, hey, ist alles super toll und wunderbar schön. Es gibt hier viel zu tun.
Ja. Ja, nun habt ihr ja peu à peu auch euer Sortiment umgestellt. Also ihr habt ja Textil komplett rausgenommen. Hat sich dieser Schritt als richtig erwiesen?
Ja, hat er definitiv. Also man muss ja sagen, das ist ja keine spontane Entscheidung gewesen, sondern wir haben uns mit dem Schritt lange befasst. Ich will es mal verkürzt so darstellen. Im deutschen Markt haben wir eine Nische recht erfolgreich bespielt. Das reicht aber nicht, um speziell Bekleidung tatsächlich wirtschaftlich im Sortiment zu führen. Die erzielten Margen, die wir in dem Bereich hatten, speziell auch in Relation zu dem Aufwand, der im Vergleich zur Hardware zu treiben ist, waren deutlich niedriger als das, was wir normalerweise brauchen, auch um unser System wirtschaftlich zu betreiben. Das schaut man sich dann eine gewisse Zeit an und sagt, okay, schauen wir mal, ob wir da noch mehr hinkriegen. Aber ab einem gewissen Level muss man dann einfach sagen, okay, das tut jetzt weh, aber es ist absolut notwendig. Und die Entscheidung hat bei uns, ich sage jetzt mal, außer die Leute, die davon halt, ich sage jetzt mal in Sachen Umsatz direkt betroffen waren oder in Sachen Arbeit, also natürlich haben wir auf unserer Seite auch eine Designerin gehabt, die mit dem Schritt im Grunde genommen ihre Arbeit verloren hat. Das muss man einfach auch so sehen. Es sind immer auch Leute betroffen, Menschen betroffen, das ist immer hart. Ansonsten, sage ich mal, hat auf unserer Seite niemand den Schritt bereut. Also das ist eindeutig, dass uns das eigentlich eher Vorteile und Luft verschafft hat an anderer Stelle, die wir dann auch nutzen konnten.
Okay, also für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben oder die vielleicht auch von außen quasi außerhalb der Branche jetzt zuhören, was habt ihr denn verändert? Was habt ihr jetzt noch im Portfolio, im Sortiment?
Naja, also wir sind ja sozusagen Betreiber von zwei Marken und zwei Produktsortimenten. Die eine Marke ist Tatonka, das ist auch die ältere. Und die zweite Marke ist Tasmanian Tiger, ist eine spezielle Marke, Spezialmarke für Sicherheitskräfte, Polizei, Militär, in diese Richtung eben. Und die Marken existieren schon länger nebeneinander, seit 93 Tatonka, seit 99 ist Tasmanian Tiger eingetragen. Und im Tatonka-Portfolio war immer der Schwerpunkt Hardware, ganz klar. So, die Bekleidung war ein Add-on, was viel Spaß gemacht hat, gar keine Frage, und auch emotional häufig eben mehr hergibt als, ich sage jetzt mal, ein Daypack. Mhm. Und im Grunde genommen hat sich am Gesamtportfolio nichts geändert, außer dass es eben keine Bekleidung mehr gibt, ganz einfach. Ja, also die paar Teile, die wir da im Markt gut etabliert haben und auch über Jahre, zumindest in Deutschland, muss man ganz klar so sagen, recht gut verkauft, die gibt's nicht mehr. Es gibt draußen den einen oder einen anderen Händler, der dem noch ein bisschen nachweint. Aber wie gesagt, die Welt existiert auch ohne Tatonka-Bekleidung und auf unserer Seite rechnet es sich einfach besser. So muss man das sehen.
Gut, dann haben wir jetzt wenigstens nochmal so einen kleinen Überblick für alle, die quasi nicht so tief in der Branche drin sind. Wir schauen aber hauptsächlich auf Outdoor heute. Wenn man auf Messen unterwegs ist, stellt man auch immer wieder Trends fest im Bereich Outdoor. Wo liegen die für dich aktuell? Und wie hat sich Outdoor verändert, sagen wir mal, in den letzten 3 Jahren?
Also ich sage mal so, die größte Veränderung, also wir reden ja mit Outdoor, das ist ja leider so, reden wir über ein Produktumfeld, wo man jetzt nicht mehr, wo nicht jede Woche der nächste heiße Scheiß rauskommt. Also böse Zungen sagen, wir sind eigentlich nicht mehr besonders innovativ in unserer Branche und da ist selbstverständlich was dran. Den Rucksack können wir nicht nochmal neu erfinden. Das ist recht ausdifferenziert mittlerweile. Und wenn ich jetzt mal sage, so was ich feststelle, was sich in dem Zeitraum, den du jetzt umrissen hast, was sich wirklich verändert hat, ist eine Nachfragesituation. Wir haben speziell im Nachlauf von, ich sage jetzt mal Corona und im Grunde genommen gefühlt die Welt war nicht mehr frei zu bereisen, haben wir einen massiven Schub gesehen im Bereich Reisegepäck, auch ich sage jetzt mal Reisegepäck, ferne Sachen, die man für sowas verwenden kann. Große Trekkingrucksäcke sind natürlich auch optimal, um längere Reisen an den Start zu bringen. All das, was damit zusammenhing, hat einen massiven Schub nach vorne gemacht. Und jetzt, wo die Leute damit versorgt sind und wo die Welt aus anderen Gründen wieder ein bisschen enger wird, sehen wir eben, dass auch in dem Bereich die Nachfrage zurückgeht. Während andere Bereiche so ein bisschen nach vorne kommen. Ich mache es mal nur an Beispiel Rucksäcke. Waren viele Gespräche jetzt auf der Messe, wo die Rückmeldung war, ja, stimmt, also der große Trekking-Rucksack tut sich ein bisschen schwerer, aber wir sehen halt vermehrte Nachfrage eigentlich in dem Bereich unten drunter. So um 45 Liter, der klassische Tourenrucksack, der wird attraktiver, weil die Leute eben kürzere Trips machen, eben nicht mehr das Sabbatjahr oder was auch immer in die USA, sondern man füllt die freie Zeit, die man ja doch noch hat, offensichtlich. Sind ja doch nicht alle am Arbeiten und immer am Arbeiten. Füllt man dann eben mit etwas kürzeren Reisen, weniger Entfernung, weniger Länge. Und dann passt sich eben auch die Nachfrage nach dem Gepäck an. Dazu passt auch, dass wir im Bereich der ja bei uns doch relativ breit vorhandenen Accessories, also ich sage jetzt mal von der Waschtasche bis zum Portemonnaie und so weiter, eigentlich gar keinen Nachfragestopp haben, sondern da haben wir sogar Zuwachs in Stückzahl. Die Leute sind unterwegs und das ist die gute Message. Klar fehlt dir dann was, wenn oben raus die teuersten Produkte unter Druck geraten oder nicht mehr so nachgefragt sind. Nichtsdestotrotz, gut, positive Stimmung macht das schon, wenn du siehst, okay, die Leute bleiben am Start und die Leute sind unterwegs und wollen die Welt sehen. Und ich denke mal, da muss man hinschauen und dann gibt es ein Auf und Ab, klar, wie immer.
Okay, wenn du jetzt sagst, so Accessoires laufen gut, Rucksäcke laufen ja trotzdem.
Ja.
Du sprachst an, es ist wenig Innovation, aber natürlich habt ihr Innovation in euren Rucksäcken auch. Was sind denn aktuelle Innovationen in eurem Rucksack? Auf was muss man achten bei den Gestängen? Oder was habt ihr verändert und was habt ihr quasi bei den Stoffen verändert?
Naja, also bei den Stoffen gibt es natürlich einen generellen Zug hin zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nachhaltigeren Produkten. Das ist auch der Nachfrage aus dem Handel geschuldet und den, ich sage jetzt mal, entsprechenden Marketingaktivitäten der letzten Jahre, die ja auch vor einem ganz ernstzunehmenden Hintergrund extrem sinnvoll sind. Da müssen wir uns nicht, nicht, dass man mich hier falsch versteht. Das heißt, es gibt schon da für uns auch einen ganz klaren Weg und eine klare Suche nach Materialien, bei denen wir aufgrund unserer Vorinformationen von den Lieferanten eben sagen können, ich sage jetzt mal PFAS-frei, ich sage höherer Recycled-Anteil. All diese Dinge, die man da so zusammentragen kann, die stehen auch natürlich bei uns auf dem Zettel. Wir können uns ja nicht vom Markt abkoppeln, wollen wir auch gar nicht. Und an der Stelle gibt es natürlich Veränderungen. Die Frage ist, inwieweit ist das tatsächlich erstens verwertbar, gut verwertbar für einen Vertriebler, und wie sinnvoll ist das und wie sehr reagiert ein Endverbraucher darauf oder hat er eigentlich einen anderen Fokus? Und das sind dann schon spannende Fragen. Und wenn man jetzt auf die Technik eingeht bei den Rucksäcken, dann ist schon so, dass es natürlich auch da Veränderungen gibt. Also im Bereich, wie gestalte ich jetzt so ein Tragesystem? Da hat sich in den letzten Jahren viel getan über aufgespannte Systeme. Das ist jetzt nicht mehr super neu. Aber das ist schon so, dass das gewisse Vorteile mit sich bringt, was das Gewicht des Rucksacks angeht, dass man damit schon tolle Sachen machen kann. An der Stelle sind wir eher ein bisschen konservativ noch unterwegs. Nicht, dass wir uns nicht mit der Technik befassen. Machen wir auch in kleinen Rahmen, allerdings zum Beispiel nicht beim großen Trekkingrucksack. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Unsere Tragesysteme sind im Handel relativ gut besprochen in der Hinsicht, dass sie sich gut verkaufen, weil sie gut vielen Leuten passen. Also nicht, wie soll ich sagen, dass man hier keine Nischen bedient, ja, sondern dass, wenn jemand reinkommt, so ein Tatanka Yukon eigentlich zu 50% immer mit auf der Liste ist, der am Ende vielleicht in die Auswahl kommt. Und wir haben auch bei vielen Wettbewerbern schon gesehen, wenn solche gut besprochenen und im Handel funktionierenden Dinge, wenn die aus irgendwelchen Gründen jemand ändern wollte oder musste, dass so ein Produkt dann auch mal schnell abstürzt. Vor dem Hintergrund ist bei uns immer die Devise Never change a running system an der Stelle. Mach ein neues dazu, kein Problem und probier es aus, aber schmeiß niemals das raus, was draußen auf der Fläche tatsächlich funktioniert. Das heißt, in dem Bereich sind wir eher diejenigen, die dann leise Anpassungen machen, einen anderen Schaum verbauen, aber die eigentliche Passform nicht anfassen. Und wenn wir ein komplett neues System machen würden, reden wir auch über eine andere Passform, das ist schon klar. So, also nicht, dass da nicht was von uns kommt, also aber an der Stelle ist vielleicht der eine oder andere, der ein bisschen tiefer im Produkt steckt, sagt so, ja, die Tatankas machen das noch so wie vor 15 Jahren. Und das ist richtig, wenn wir über die großen Rucksäcke sprechen. Bei den kleineren Varianten haben wir schon viel geändert und haben auch unsere Systeme komplett umgestellt. Auch da immer mit dem Blick auf die Passform bis, also ich sage mal, beim Daypack macht das nicht so viel aus, aber ab Wanderrucksack ist die Passform eigentlich entscheidend für den Durchverkauf, wenn der Rucksack mal platziert ist. Und da stecken wir schon viel Hirnschmalz rein. Ja.
Okay. Haben denn NOS-Produkte eine neue Bedeutung bekommen?
Was ist ein NOS-Produkt? Also auf unserer Seite ist so, unsere Philosophie ist eigentlich schon von Beginn an, solange wie ich dabei bin, das ist jetzt schon über 20 Jahre, ist die, alles, was wir verkaufen im Bereich Hardware, haben wir immer da im Lager. So, inwieweit ein Händler bereit und in der Lage ist, das zu nutzen für eine hohe Drehung, hat auch damit zu tun, wie gut er seinen eigenen Laden im Griff hat, wie gut er sieht, was habe ich im Bestand, was verkaufe ich, was dreht sich wie schnell und wie schnell er reagiert. Da gibt es ganz große Unterschiede. Wir bieten dafür die Möglichkeiten. Man muss aber bereit und in der Lage sein, die zu nutzen. Und ich sag mal, der Handel diskutiert gerne über Eingangsspannen. Aber die Eingangsspanne ist letztlich, ich sage jetzt mal provokativ, unwichtig, wenn die Drehung stimmt. Oder sie wird unwichtig oder nutzlos, wenn die Drehung nicht stimmt. Und natürlich ist NOS eine tolle Nummer, kann man groß dran schreiben. Nur wo gibt's NOS? Ich sage jetzt mal, bei unseren Hardware-Produkten gibt's NOS. Ja.
Okay, genau. Jetzt sind wir ja schon beim Sortiment. Wenn wir auf Sortimente schauen von spezialisierten Fachgeschäften, aus deiner Sicht, wie sollte denn ein Händler sich sortimentsmäßig in der Breite oder spezialisiert aufstellen? Oder was beobachtest du, was gerade passiert?
Ja, das ist eine sehr individuelle Frage. Ja. Also es sind so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Was soll der Händler auf der Fläche machen? Angefangen von, wie viel Fläche habe ich überhaupt zur Verfügung? Nummer eins. Dann, wer arbeitet bei mir? Was gibt es da für, ich sage jetzt mal, Empfindlichkeiten, beziehungsweise was sind da für Fans unterwegs? Wie weit sind Leute bereit, reinzuhören und zu sagen, eigentlich ist der Endverbraucher im Fokus des Vertriebs, was will der? Oder bin ich eher ein Verkäufer, der aufgrund seines Wissens und seiner eigenen Präferenzen verkauft? Das geht bis zu einem gewissen Level ganz gut, gar keine Frage. Aber für mich ist eigentlich im Verkauf die Spitze ist, wenn ich den Endverbraucher tatsächlich stellen kann bei dem, was er wirklich will und braucht und genau das nachher verkaufe, egal von welcher Marke das ist. Es muss natürlich aus meinem Sortiment sein, logisch. Ich will es nicht extra bestellen müssen, ist schon klar. Aber hier scheidet sich halt sozusagen die Spreu vom Weizen, der Standardverkäufer und der richtig Gute. Ja. Und natürlich muss ein Händler auch auf sowas achten. Wer ist bei mir beschäftigt? Was haben die für Präferenzen? Was finden die gut? Inwieweit kann ich meine Vertriebsleute auf der Fläche auch mit einbeziehen in Einkaufsentscheidungen, die eben nicht nur, oder der Durchverkaufserfolg hängt eben nicht nur an Eingangsmargen und ich sag's immer, der puren Zahl, sondern der hängt eben auch, gerade auf der Fläche, viel von Leuten ab, von Menschen.
Okay. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Also die Frage war jetzt sehr allgemein gestellt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Outdoor-Fachgeschäft im Norden Deutschlands habe oder im Süden Deutschlands. Ne? Logischerweise, im Süden würde mehr geklettert werden, mehr Ski gefahren werden, wobei es dann wieder ein spezialisiertes Geschäft wäre. Dann fragen wir doch mal, so ist Spezialisierung die Zukunft?
Ich glaube, dass Spezialisierung tatsächlich gerade für kleinere stationäre Händler der einzige Weg ist. Also je ausufernder ich auf relativ kleiner Fläche mein Sortiment gestalte, desto weniger attraktiv werde ich letztendlich für den Endverbraucher. Denn eins ist ja auch klar, also kein stationärer Händler, egal in welcher Größenordnung, schafft es, das super lange Regal im Onlinehandel sozusagen zu ersetzen. Das geht nicht, ja, nicht vor Ort. Das heißt, die Funktion des Einzelhändlers ist im Grunde genommen, sagen wir mal so, die Tür geht auf, es kommt jemand rein. Heutzutage muss man davon ausgehen, dass derjenige, der das tut oder diejenige, die das tut, einen ganz bestimmten Grund dafür hat, dahin zu gehen. Denn all die Dinge, die man so ganz grob erledigen kann, die erledigen heute die Leute online. Das muss man einfach so sehen. Das heißt, man hat sich bewusst dafür entschieden, durch diese Tür zu gehen. Und als Verkäufer ist das meine Chance. Ja. Und wenn die Menschen durch die Tür gegangen sind, dann muss ich auch rauskriegen, warum sie durch die Tür gegangen sind. Und Emotionen, Empathie rauskriegen, was sind die Befindlichkeiten derjenigen Person? Das ist die Chance für den stationären Handel. Und wenn er dazu die entsprechenden Produkte hat, umso besser. Ja, ich denke mal, an der Stelle ist eher Land zu gewinnen für den stationären Händler gegenüber der Online-Konkurrenz als, ich sage jetzt mal, an allen wirtschaftlichen Stellschrauben und sonstigen Dingen. Es gibt eigentlich kaum, ja, es wird total schwer, Alleinstellungsmerkmale für einen stationären Handel zu finden. Ich sag mal, vor 10 Jahren haben alle gesagt, so ja, digital wird niemals den Wissensvorsprung aufholen, den ein guter Verkäufer hat. Das ist alles mittlerweile Makulatur, müssen wir ganz ehrlich sein. Ja, und wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, du kannst heute schon deinen ChatGPT und Kollegen befragen, die antworten dir in flüssigem Deutsch, wenn du es noch promptest und sagst, bitte auf Hessisch, dann macht er auch das noch, zumindest im Englischen schon, ja. So wie ein normaler Mensch sprechen würde, ohne Kunstpausen und ohne Roboterstimme und du denkst, okay, der gibt mir auch noch eine fundierte Antwort, wenn ich frage, welchen Rucksack würdest du mir empfehlen, den Deuter XY oder den Tatanka Z? Dann sagt er was und das klingt vollkommen glaubwürdig. Ja. Und an der Stelle, das muss man sich klar machen, wird es natürlich zukünftig eher noch schwieriger. Und da ist die Herausforderung, die Leute wirklich bei dem bei der Emotion, bei dem persönlichen Bezug zu packen und nicht bei dem reinen Fokus auf, was kann das Produkt für ihm ganz grundsätzlich leisten. Ist das toll? Ist das weniger toll? Ist das nachhaltig? Ist das weniger nachhaltig? Sondern individuell, wenn die Leute durch die Tür gekommen sind, muss man rauskriegen, warum sie da durchgekommen sind und genau an der Stelle die richtige Antwort haben. Mhm. Harter Job.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber kann aber Riesenspaß machen.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine der, der Grundbedingungen, oder? Man muss Spaß daran haben.
Ja, und es wird immer schwieriger, auch vor dem Hintergrund, was ich eben so angetickt habe. Wir sehen das auch auf der Fläche, wenn wir sozusagen Schulungen vereinbaren, dass viele Händler eben auch mit der Meldung kommen, boah, wie motiviere ich meine Leute? Es ist total demotivierend, wenn 10 reinkommen und nur einer was kauft. Natürlich, das sind echte Herausforderungen. Und wie halte ich dann die Stimmung und die Spannung hoch? Und wie kriege ich das hin, dass Spaß im Fokus steht? Weil ich glaube, dass der immer wichtiger wird nachher für auch einen Verkaufserfolg. Wenn ein Endverbraucher reinkommt und schaut schon in miesepetrige Gesichter, wird es verdammt schwer. Ja. Wenn man allerdings merkt, die Leute sind interessiert an dem, was sie hier verkaufen und die haben auch eigene Erfahrungen und die haben mal hier eine Geschichte zu bieten und da mal eine Geschichte. Das ist, glaube ich, das, wo noch, sage ich auch, der digitale Assistent das noch nicht in der Form hinkriegen kann. Und was halt fehlt, ist wirklich, was wahrscheinlich nie geht, ist wirklich dieser persönliche Touch in dem Sinne, dass mir wirklich jemand gegenübersteht. Das ist ja vielleicht auch eine Schwingung, die einfach vor dem Rechner oder vor dem Handy nicht so funktioniert.
Und wenn jemand das jetzt hört und hat eigentlich grundsätzlich Interesse, im Sportfachhandel vielleicht sogar eine Ausbildung zu machen, teilweise auch Auszubildende, die zuhören, was nach dem, was du jetzt gesagt hast, warum sollte der denn in den Sportfachhandel gehen?
Ja, ich habe ja schon gesagt, es kann Riesenspaß machen. Also so meine, das ist zwar schon ein bisschen her, aber bei mir ist der Einstieg genau so gewesen. Ich habe als Aushilfe auf der Fläche angefangen und ich habe immer gesagt, die geilsten Tage waren die, wo der Laden bumsvoll war und man musste 5 oder 6 oder noch mehr Leute parallel bedienen und hat gemerkt, das funktioniert. Das ist schon so auch, dass das so ein bisschen Entertainment-Charakter hat, gar keine Frage. Und auch gute Verkäufer, die ich kenne, mir fallen jetzt mal gerade im Kopf, habe ich gerade 2, die sind genau das. Also die sind Top-Entertainer. Und wenn jemand sich sozusagen Gedanken macht, gehe ich als Verkäufer da raus. Ich würde fast sagen, hast du gar kein Bedürfnis oder kein Touch auch ein bisschen Entertainer zu sein, lass es bleiben. Das wird immer wichtiger. Wenn du da Bock drauf hast und das was ist, was du dir vorstellen kannst, dann geh hin. Man kann Riesenspaß haben. Und natürlich ist dafür aber auch notwendig, dass man sich jede Menge Wissen aneignet. Und das geht eigentlich aus meiner Erfahrung natürlich über Schulungen, ist klar. Die können massiv helfen. Natürlich muss man Dinge auch lesen oder ob nur in einem Buch oder über einen Bildschirm, ist völlig egal. Aber nichts geht über Ausprobieren und älteren Kollegen oder schon am Start befindlichen Kollegen zuzuschauen. Wie geht das? Auch die mit Fragen zu löchern und zu sagen, hey, wie hast du das gemacht? Oder warum hast du das gemacht? Das, glaube ich, ist der effektivste Weg. Also Learning by Doing. Wie so häufig.
Ja, Learning by Doing ist das eine so, was man immer wieder mitbekommt. Okay, jetzt sind natürlich Kosten sehr, sehr hoch. Alles irgendwie, dann hat man enormen Zeitdruck. Wie soll ich als Fachhändlerin irgendwie überhaupt noch meinen Tag sortieren? Dann kommt noch dazu, okay, Social Media soll ich auch noch machen. Und jetzt soll ich auch noch den Auszubildenden oder den Mitarbeitenden eine Schulung bezahlen. Warum lohnt es sich aus deiner Sicht, in die Mitarbeitenden zu investieren? Das Offensichtliche ist, dass man besser verkaufen kann, aber du hast bestimmt noch ein paar andere Anmerkungen dazu.
Naja, also ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass es jetzt schon so ist und zukünftig noch viel wichtiger wird, ist diese wirklich menschliche Komponente, diese Empathie, die einem Endverbraucher entgegenkommen muss, wenn er auf der Fläche landet. Und wenn das nicht ist, es wird immer schwieriger, einfach nur über Fakten über Zahlen, über Wahrscheinlichkeiten oder wie auch immer man das nennen will, gegen die Experten dieses Verkaufens zu verkaufen auf der Fläche. Der digitale Vertrieb kann das alles im Ende besser. Das heißt, ich muss mich fokussieren auf das, was ich hoffentlich auch in Zukunft nach wie vor dem digitalen Vertrieb voraus habe. Und das sind meine Leute. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, der Laden kann unaufgeräumt und wild aussehen und wie auch immer, wenn da zwei Leute drinstehen, die den Laden rocken und entertainen, dann kann ich gewinnen. Wenn da zwei Leute drinstehen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und keinen Bock aufs Verkaufen, dann werde ich verlieren.
Okay. Weitere Herausforderungen? Thema Nachhaltigkeit. So. Wir diskutieren da alle viel drüber. Wir haben es sogar eingangs schon mal angeschnitten. So ist ein bisschen überstrapaziert als Wort. Und desto trotz umso wichtiger, dass man es nicht aus dem Fokus verliert. Auch wenn man gerade mitbekommt, dass die EU wieder Sachen abschreibt, unsere Regierung Sachen wieder ein bisschen zurückstellt und so. Wir merken es alles, es ist ziemlich heiß aktuell. Ja, also das ist so spürbar tatsächlich, dass sich was verändert. Im Geschäft selber, also wie ist die Realität? Also wie häufig kommen Konsumentinnen tatsächlich und wollen nachhaltige Produkte haben? Und wie gut sollte aus diesem Grund ein Fachhandelsberater, eine Fachhandelsberaterin darauf vorbereitet sein?
Das ist jetzt eine schwierige Frage für mich, weil ich nicht jeden Tag auf der Fläche stehe. Aber es gibt natürlich dazu auch Erhebungen und Befragungen und wie auch immer, die letztlich, wenn man ganz hart jetzt daran geht, sagen, am Ende des Tages entscheidet, ist das alles toll und schön und die Leute wünschen sich, dass da was ist. Aber am Ende des Tages entscheidet der Preis. Ob das wirklich in jedem Fall, sicher nicht im individuellen Fall immer so, aber es ist wohl leider so, wenn man das generell betrachtet. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Verantwortung da haben, als Hersteller, als Händler, darauf zu achten, dass unsere Produkte besser werden. Ich nenne das mal so, ja, weil ich habe noch ein Vorleben. Ich bin ausgebildeter Biologe und mit dem Begriff Nachhaltigkeit habe ich so meine ernsten Probleme. Und es gibt bessere und weniger, also gute und weniger gute Produkte im Sinne der Belastung für unsere Welt. Das gibt es ganz sicher. Und an der Stelle ist natürlich extrem schwer, die Entscheidung tatsächlich zu verifizieren. Also es ist ein extrem komplexes Thema. Und jetzt wieder zurück in den Verkauf. Komplexe Themen sind für den Verkauf immer schwierig. Leute, also Verkäufer sind Geschichtenerzähler, Entertainer im besten Fall. Leute mögen Geschichten mit einem Happy End. Leute mögen einfache Geschichten und einfache Botschaften. Das weiß jeder Marketingmensch, ja? Und letztlich auch jeder Verkäufer. Wenn es aber um bessere oder weniger gute Produkte geht, dann wird es ganz schnell komplex. So. Und ob nun Händler oder Endverbraucher bereit ist, sich so da reinzustecken, dass er sagt, ich blicke jetzt langsam ein bisschen durch. Das ist eine sehr individuelle Frage und speziell auf Endverbraucherseite, glaube ich, fehlt einfach der Wille und die Zeit. Also das muss man auch einfach so sehen. Ja, die befassen sich ja nicht professionell mit dem Rucksackeinkauf. Da muss der Händler in die Bresche springen und letztlich auch wir als Lieferanten. Und auf der Fläche glaube ich, dass diese Argumente eher in dem Zusammenhang spielen, als Marken sich ein gewisses Image sozusagen erarbeiten, manchmal auch nur erkaufen. Und dass dieses Image dann auf der Fläche natürlich eine Relevanz hat im Verkauf, weil Endverbraucher dieses Image im Kopf haben und vielleicht mit Präferenzen kommen im Hinblick auf die Ware, die da hängt und verkauft wird. Das ist so. Das ist Marketing, das ist auch vollkommen legitim. Das muss ein Verkäufer auf der Fläche natürlich auch im Kopf haben. Also er muss wissen, okay, VD beispielsweise oder Patagonia haben ein entsprechendes und adäquates Image. Und wenn ich den Bedarf von jemandem ermittle und merke, da ist eine Präferenz für sowas, dann wäre ich als Verkäufer falsch unterwegs, wenn ich versuchen würde, ihm das auszureden. Ja, also und für die Marken stellt sich das ein bisschen anders dar. Also da muss jeder für sich entscheiden, wie viel er da investieren will. ich sage es jetzt mal für Tatonka, für uns war relativ schnell klar, dass wir aufgrund unserer Struktur, wir sind halt extrem nah an der Produktion, über die eigene Produktion, die wir haben, dass uns die Komplexität dieses Themas von Anfang an bewusst war. Uns war auch klar, dass wir, wenn wir hier zu einfache Geschichten erzählen, dass das letztlich immer auch mit der Gefahr verbunden ist, dass Unschärfen entstehen. Unschärfen sind auch immer ein Einfallstor für Unglaubwürdigkeit. Ja? Und für uns ein wichtiges Ding bei uns ist Ehrlichkeit. Vor dem Hintergrund waren wir von Anfang an ganz bewusst sehr defensiv an der Stelle unterwegs und haben uns nicht eine Vision verpasst oder ein Ziel, wo wir sagen, so, wir wollen die grünste Outdoor-Marke werden oder wie auch immer man das nennt. Nicht falsch verstehen, ich finde das völlig gut und auch erfolgreich und auch gut gemacht, wie es viele andere machen. Für uns war dieser Weg aber nicht passend. Wir haben einen anderen gewählt und haben gesagt, was macht ein Produkt nachhaltig? Ja, man kann jetzt aus unserer Sicht, wir sehen halt relativ schnell, was man verändern kann. Viele Dinge liegen auf der Hand, ja, während andere, die in Fremdbetrieben fertigen lassen, vieles so auch gar nicht sehen oder auch nicht umsetzen können. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Wir können uns entscheiden als Tatonka, ob wir die Mittel, die wir zur Verfügung haben, erwirtschaftet haben. Andere haben vielleicht Investoren, das ist wieder ein bisschen ein anderes Bild, aber die Mittel, die wir erwirtschaften, stecken wir auch wieder rein in das Fortkommen. So, und wo stecken wir die hin? Stecken wir die hin in die Analyse, an welcher Stelle wir jetzt wie viel CO2 verballern, und stecken wir die in Verwaltung an der Stelle? Oder sehen wir, hey, wir haben eine Fertigung in Vietnam, die steht jeden Tag in der vollen prallen Sonne, und wir könnten eigentlich eine Solaranlage auf unser Dach bauen. Dafür brauche ich keine Analyse. Ich weiß, dass das eine super Idee ist. Und wenn die Mittel da sind, so wie, wie das bei uns war durch den Boom, dann machen wir das einfach. Mittlerweile ist halt auf unserem Fertigungsdach komplett Solar installiert. Unsere Fertigung läuft komplett auf Solarstrom. Da geht sogar noch was raus ins vietnamesische Netz, wofür wir nichts kriegen, weil da gibt es keine Rückspeisevergütung oder wie auch immer das heißt. Aber das sind einfach Dinge, da muss ich vorher keine Analyse betreiben. Ich sehe, ich habe hier die Möglichkeit, das Investment zu tätigen, und ich weiß, dass das sofort einen Effekt hat.
Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auch gar nicht genug erwähnen kann, dass ihr das tut so, und ihr tut ja auch noch andere Sachen. Und jetzt gehe ich auf das Thema Open Factory. Mhm. Das heißt, man kann eure Produktion ja auch tatsächlich besuchen. Wie du sagtest, nicht direkt um die Ecke, sondern es ist in Vietnam. Aber die Möglichkeit besteht nach vorheriger Anmeldung. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, das muss man sich so vorstellen, nachdem man sich angemeldet hat, kann man sozusagen das Produktionsgelände besuchen. Man bekommt eine Führung durch die komplette Fertigung mit allen Schritten vom Materialeingang, Zuschnitt, Näherei, Schweißerei, was auch immer an Arbeitsschritten da am Start ist und zu sehen ist. Man steht direkt neben den Leuten, die das dann da tun und machen. Man sieht die, ich sage jetzt mal, die Gegebenheiten vor Ort. Ist das aufgeräumt? Ist das hell? Ist das dreckig? Man kann sich alles angucken. Wenn man will, kann man auch sagen, stimmt das hier mit den Fluchtwegen? Zeigt uns mal das. Man sieht die vor Ort den IT-Einsatz, den Maschineneinsatz. Also das ist etwas, was wir können, weil die Fertigung uns gehört. So. Mhm. Andere können das nicht, weil sie im Lohn fertigen lassen. Und natürlich haben wir dann an der Stelle eben auch, das war damals 2011, da gingen halt relativ große Diskussionen dazu, wie sind die Arbeitsbedingungen, pipapo, die Outdoor-Branche war stark unter Beschuss. Wir haben in dem Falle dann tatsächlich reagiert, dass wir seit 2011, also seit diese Diskussion durchging, dann eben gesagt haben, okay, lassen wir uns doch tatsächlich an der Stelle dann mal unsere Standards und das, was wir tun und was wir können, bestätigen. Wir sind seitdem SA 8000 zertifiziert, und diese Möglichkeit, dem Endverbraucher oder einfach nur interessierten Personen, Stakeholdern, Politikern, wem auch immer, die Möglichkeit zu eröffnen, sich anzuschauen, wie das aussehen kann, nicht immer aussieht, aber bei uns eben, wie so ein Produkt gefertigt wird, das war eine Idee von unserem Geschäftsführer und Inhaber, von Andreas Schechner, und das war eine super Idee. Also wenn wir zurückblicken auf die Leute, die sich das alle schon gegeben haben, dann ist das, glaube ich, auch nicht nur für uns im Marketing interessant gewesen, sondern es ist tatsächlich auch für einige Leute ein Bildungsangebot gewesen. Wenn ich allein schaue, wie viel Studentengruppen da aufgelaufen sind, die halt schauen wollten, wie sieht das tatsächlich aus, wenn man einen Rucksack baut.
Okay, weil das wird tatsächlich jetzt eine anschließende Frage gewesen. Wird das auch genutzt?
Ja,
das ja, wird schon beantwortet. aber wer kommt denn dahin? Also das eine sind jetzt anscheinend Studentinnen irgendwie, die vorbeikommen. Also was sind das für Studentinnen, die vorbeikommen?
Also, na, das sind tatsächlich, also Wirtschaftswissenschaften sind natürlich gerne mal dabei, aber eben auch Designstudiengänge. Im Grunde genommen, jeder, der Interesse an sowas haben könnte, kann sich einfach, wenn er die Reise organisieren kann, anmelden und bekommt dann auch Zugang. Aber wir haben auch Politiker aus Deutschland gehabt. Wir haben auch, auch Studentengruppen nicht aus Deutschland, sondern eben vor Ort aus Asien, die dann gecheckt haben, oh, da gibt's was, das lass uns mal anschauen. Auch das gab's, ja. Mhm. Und selbstverständlich ist immer auch eine Gruppe Endverbraucher dabei. Also es gibt einfach auch Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt schon seit 10 Jahren einen Tatonka-Rucksack, der ist immer noch nicht kaputt. Jetzt lass uns mal gucken, wie die das machen. Ja.
Der muss doch kaputt gehen.
Ja. Genau.
Ja. Was sind denn so was kommen denn dann für Rückfragen? So, also wenn man in eine Produktion reingeht und hat noch nie eine Produktionsstätte besucht, was sind so die Fragen, die am häufigsten gestellt werden danach?
Das kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich nicht derjenige bin, der die Führung macht. Ich habe aber selber diesen Eindruck natürlich gehabt. Ich bin jetzt nicht nur Endverbraucher gewesen. Ich war selber schon einige Male in Vietnam in unseren Fertigungsbetrieben. Und das Erste, was einen erstmal davon abhält, irgendwas zu fragen, sondern eigentlich erstmal sprachlos macht, ist zu sehen, wie sauber das ist. Also das ist wirklich so, fast jeder, der da war, sagt so, hey, von eurem Boden kann man ja essen da. Das ist ja komplett irre. Ja. Das ist ganz sicher nicht der Standard. Wir waren in Vietnam auch in anderen Fertigungen, in Sägereien und sonstigen Geschichten, wo man dann einen sehr krassen Unterschied feststellen konnte. Das ist erstmal das eine, was einen vielleicht ein bisschen sprachlos macht. Und dann wird's halt ging's bei mir eben so, dass es wirklich interessant war. Klar, ich habe Rucksäcke verkauft, ich wusste, was da für Sachen drin sind, welche Bestandteile, aber in welcher Reihenfolge und mit welchem Aufwand steuerungstechnisch und auch in der Abfolge, das tatsächlich dann in der Fertigung verbunden ist, das ist dann nochmal eine andere Sache. Und der Durchgang oder die Führung geht auch genau in dieser Richtung, dass man im Grunde genommen dem Produkt folgt. Ja, ich sehe am Anfang nur den Stoff oder die Zutaten, das ist schon mal das Erste, wo ich denke, so viele Sachen sind das. Ja, und dann sieht man den Weg durch Zuschnitt und Verarbeitung bis zum fertigen Produkt und bis zur Endkontrolle. Und natürlich kommen dann alle möglichen Fragen, die dann aber schon sehr spezifisch sind, weil ich sehe das meiste, ja, was ich eigentlich fragen könnte. Dann geht es wirklich um so Kleinigkeiten, wieso, seit wann, was ist das für eine Maschine und warum schwebt der Stoff da drüber und all solche Sachen. Ja. Da geht es dann fast eher um die Technik als um jetzt größere Dinge, sondern man ist einfach fasziniert davon, zumindest ging es mir so, wie das real funktioniert. Nennen wir es mal so.
Ich finde beim Besuch in Produktion immer, nehme ich immer eine Sache mit und das jedes Mal tatsächlich, dass mir die Wertigkeit eines Produktes einfach nochmal bewusster wird. Dadurch, dass man diese ganzen auch wirklich handwerklichen Dinge sieht, die an einem Produkt getätigt werden. Ne?
Das sicher, trotz aller Automatisierung, auch das ist so eine Sache, ne, mit entsprechend gesteuerten Nähmaschinen, die dann viele Sachen auch schon automatisch und in extrem guter Qualität machen. Am Ende des Tages ist man doch immer wieder beeindruckt, wie viele Leute ihre Hand an so ein Produkt legen und wie viel da wirklich Handarbeit ist. Ja, nach wie vor, da gebe ich dir recht. Und das gibt sicher auch immer ein gutes Gefühl von Wertigkeit fürs Produkt. Gar keine Frage.
Mhm. Thomas, ich würde mit dir gerne abschließend noch ein bisschen in die Zukunft schauen. So, wir haben uns nämlich auch noch im Vorgespräch über die Eurobike unterhalten. ich möchte jetzt gar nicht über die Eurobike groß reden. So, wir haben uns aber darüber unterhalten, wohin entwickelt sich Tatonka vielleicht? Und dann habe ich dich gefragt, macht ihr jetzt Biketaschen? So, also müssen jetzt Händler davon ausgehen, dass ihr Ortlieb Konkurrenz machen wollt?
Wir machen schon Ortlieb Konkurrenz. Also es gibt bei uns schon HF-geschweißte Produkte im Packsackbereich. Wahrscheinlich merkt der Ortlieb davon gar nichts. Das ist auch gut so. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich sag mal so, wir haben im Vorgespräch, hast du mal gefragt, habt ihr eine Vision oder einen Fünfjahresplan oder wie auch immer? Und ich habe gesagt, nee, also eine Vision, ich will jetzt nicht mit, Helmut Schmidt hätte gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, rüberkommen. Aber nein, wir haben eine Philosophie als eher als eine Vision. Und es gibt bei uns auch keine Fünfjahrespläne. Also speziell, ich spreche jetzt mal vor allem speziell auch auf Tatonka bezogen, ist eigentlich so, dass wir versuchen, möglichst nah und möglichst rechtzeitig zu erkennen, tut sich was in den Märkten, auch nicht nur in unserem, im deutschen oder im Dachmarkt, sondern den Blick auch auf asiatische und US-Märkte zu haben und zu sagen, so okay, gibt es Trends, können wir die sehen, können wir die erkennen? Und dann für uns zu entscheiden, ist das relevant? Entwickeln wir da jetzt mal ein paar Produkte, damit wir dabei sind, wenn das Ding größer wird. Das hat schon ganz häufig funktioniert. Im Bereich Bike hat das nicht funktioniert, da bin ich auch ganz ehrlich. Das haben wir nicht hinbekommen zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten unsere technischen Probleme. Wir wollten vieles HF schweißen und waren an der Stelle noch nicht so weit. Das heißt, wir haben den vorher erkannten Peak, der da kommen würde, in und um und mit Corona und Bikepacking war ganz frisch. Das haben wir sehr wohl gesehen. Wir hatten die Artikel, sagen wir mal, zur Hälfte entwickelt und wollten damit auch raus, haben es dann aber rein technisch nicht auf das Niveau gebracht, was wir haben müssen und haben wollen und haben das einfach in der Versenkung verschwinden lassen, nachdem wir einfach zu spät waren. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt dann erwischen für sowas, wenn man über die bisher bespielten Grenzen hinausgeht. Und jetzt gab es einen kleinen Anlass, dass wir gesagt haben, okay, die Outdoor bei ISPO findet nicht statt. Es gab einen Ansatz von der Eurobike zu sagen, wir integrieren das Thema Adventure Bike Outdoor ein bisschen in das Messekonzept. Und dann haben wir gesagt, okay, das probieren wir aus, sind da hin und haben auch unseren Stand so konzipiert, dass wir gesagt haben, hier, okay, wir haben Produkte, die für Fahrradfahrer interessant sind. Auch speziell für den Bereich Adventure draußen mit dem Fahrrad. Und dann ist man ganz schnell bei Bikepacking statt. Das ist halt einfach groß geworden, muss man auch ganz klar sagen, so wie wir es damals gesehen und erkannt haben, aber dann nicht bedient haben. Und vor dem Hintergrund habe ich dann gesagt, ja, dann lass uns doch bitte, wenn wir schon auf die Messe gehen, die schon bestehenden Produkte nochmal aus der Besenkammer nehmen. Wir schmeißen ja nichts weg, wir heben alles auf. Bei uns sind auch die ganzen, ich sage jetzt mal, digitalen Unterlagen für entwickelte Produkte werden natürlich gespeichert. Wir haben hauseigene IT, da geht nichts verloren. Wir nehmen das wieder her und haben dann nochmal 5 Produkte hingezirbelt und haben die auch noch ein bisschen schicker und schöner gemacht und sind dann auf die Messe gefahren. Und ich sage jetzt mal so von der Resonanz, die von Händlerseite erwartungsgemäß nicht so groß war, aber speziell von Endverbraucherseite war das auch richtig. Also wir sehen, dass da durchaus großes Interesse ist, nicht nur an den fahrradspezifischen Produkten, also jetzt sagen wir mal die klassische Arschrakete, die wir dann da doch wieder ins oder überhaupt erst ins Sortiment genommen haben, sondern eben auch speziell an all dem, was drumherum ist. Also ich sag mal, das meist diskutierte Produkt jetzt auf der Messe war ein Zelt. Das haben wir schon seit Jahren im Programm und man sieht eben, dass da vieles eben nicht bekannt ist und man das nicht rübergebracht ist. Also allein der, wir haben es aufgebaut gehabt und dann am zweiten Tag haben wir gesagt, so, wir brauchen das noch einmal verpackt, damit die Leute, damit wir schnell die meistgestellte Frage beantworten können. Wie groß ist das?
Wie packbar ist das, ne? Ja,
genau. Ne? So, das sind so Dinge, die einem dann natürlich auch auf so einer Messe dann nochmal so den Blick öffnen für den Endverbraucher oder für Begehrlichkeiten, die tatsächlich da sind, war man richtig, war man falsch. Hier sehen wir uns eher bestätigt. Und naja, ob jetzt dieses Thema Bikepacking, Taschen zu einem großen Ding im Autohandel wird, das ist noch eine andere Nummer. Ich glaube, das bleibt ein von einigen nett zu bespielendes Randsortiment. Wir haben es jetzt erstmal im Programm und wir werden sehen, was wir daraus machen können. Also das ist immer so, wenn wir was wirklich dann an den Start bringen, versuchen wir auch immer, das Beste rauszuholen.
Aber würdest du den Fachhändlern empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen, die es bisher noch nicht im Portfolio haben, im Sortiment?
Ja, würde ich schon. Weil es gibt so viele Anknüpfungspunkte zum bestehenden Sortiment. Also ob das jetzt das Taschenmesser ist oder das Zelt. Wer all dieses noch im Programm hat, ich glaube schon, dass speziell die Reiseradler-Nummer war ja bei vielen immer gerne auch mitgespielt. So, aber mit dem Bikepacking-Thema hat das Ganze noch mal ein bisschen mehr Wind bekommen und ist vor allem jünger geworden, ist, ich sage jetzt mal, auch attraktiv geworden. So der der klassische Reiseradler ist ja so ein bisschen angestaubtes Image. Bikepicking ist, man kann ein bisschen mitnehmen, glaube ich, von dieser Welle. Warum nicht? Der Wareneinsatz an der Stelle ist nicht besonders groß, das muss man auch ganz klar sagen. Ich werde mir als Händler da sicher nicht 10 verschiedene Marken hinlegen. Ich kann einfach bei meinen bestehenden Lieferanten was Vernünftiges aussuchen und ein Angebot machen und versuchen einfach auch hier die Emotion, die ja da drin steckt, auch mitzunehmen für meine Kunden. Also die Schnittmenge ist groß. Ja.
Mhm. An der Stelle kann ich auch sagen, ich habe gerade ein Buch rausgebracht zu dem Thema Bikepacking, wurde ich gefragt als Journalist und ohne jetzt Werbung zu machen wollen über das Buch, es ist so, dass es wirklich einen guten Absatz findet, was ja zeigt, dass das Interesse auch im Buchhandel groß ist und dass Leute das auch deswegen kaufen, weil sie es tun wollen, so, ne?
Ja.
Und also von daher, ja, da ist was los.
Da ist was los. Also ich bin persönlich selber engagiert da. Ich habe so ein bisschen die Träne vergossen, als wir es damals in die wieder weggestellt haben. Auch wenn du schaust, ich sag mal, wir als Outdoor-Branche können sicher auch ein Stück weit partizipieren an dem, was mit viel Marketing-Einsatz die Fahrradbranche an der Stelle vorgemacht hat. Weil ich sag mal, die Wachstumsdinger der Fahrradbranche waren natürlich die E-Bikes und ich sag mal, alle Jobrad-ähnlichen Konzepte, aber das dritte große Ding war ganz klar Gravel. Und wenn du rausschaust und fährst auf der Straße lang, dann denkst du, jedes neue Fahrrad, wenn es keinen Motor hat, ist ein Gravel-Bike. Und an jedem fünften davon, sage ich jetzt mal so grob, wenn man hinguckt, hängt schon so eine Tasche. Und da hat jemand vorgearbeitet und wir können ein bisschen was mitnehmen als Outdoor-Branche, als Händler. Warum soll man das liegen lassen? Das ist eigentlich genau das, was wir auch versuchen, dass wir halt sehen, wenn sich Dinge ändern, wenn sich Nachfragesituationen ändern und dann eben mit unserer Stärke der eigenen Fertigung möglichst schnell darauf reagieren in einer vernünftigen Qualität für den Markt.
Mhm. So für mich als Gear-Nerd, ich konnte auch endlich wieder was Neues kaufen. Fand ich auch deswegen schon gut.
Ja gut, das war für uns so ein bisschen überraschend, also für mich zumindest. Ja. Ich war da noch nie auf der Messe, muss ich leider gestehen. Also ich bin da eher ein bisschen nischiger unterwegs, aber egal. Und wir hauen am letzten Tag alles, was wir auf dem Stand haben, raus für einen scharfen Preis, ist natürlich auch witzig, sagen wir mal so.
Ja, genau. Also das Gefühl, jetzt auf ein Rad zu steigen und in Urlaub zu fahren, ist auf jeden Fall jetzt größer nach dem abschließenden Thema. Thomas, danke für deine Zeit.
Ich danke für deine. Ja, und hoffe, dass es den Zuhörern dann Spaß gemacht hat, wenn sie erst abschalten, nachdem das Ding rum ist.
Ja, das hoffe ich auch tatsächlich immer. Es ist aber so, die Zahlen sprechen für sich. Die Tourenzahlen steigen rasant an. Organisch wächst der Podcast und damit auch die Reichweite. Und das auch dank Gästen wie dir, und wo wir so spannende Insights bekommen. Liebe Leute, solltet ihr noch Fragen haben zu diesem Podcast oder zu dieser Folge, dann schreibt uns doch gerne an unter green.vision@sport2000.de. Leiten auch gerne dann an Thomas weiter, an Tatonka weiter. Ja, das war's schon wieder. Ich kann euch nur sagen, bleibt weiter dran, abonniert am besten den Kanal, dann bekommt ihr alles mit, was passiert in dieser schönen Sportbranche. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Kerkeling. Ciao.